Bei Barnabas 20,10 heißt es ja, gib den Menschen ein Amt und du lernst sie kennen. Ja, und wir haben euch kennengelernt. Gründlich. Die Maske ist ab. Eine Spruchbeutel sind zerplatzt. 400 Seiten dick war euer liberales Sparbuch. Und nicht eine einzige Seite davon setzt ihr in Ohren von einem Ministerium selber um. Frau Leuthuser-Schnarrenberger, Sie fallen vor allem auf durch besonders kompetentes Schweigen. Besonders wenn es um kriminelle Banken geht. Herr Brüderle, wissen Sie eigentlich, dass Wirtschaft auch was anderes ist als Einrampenkneipen und Hotelgaststätten? Und euer herumdokternder Kopfjäger, der hilflose Gesundheitschines, der will schon wieder zurücktreten, bevor er überhaupt angetreten ist. Und der Herr Niebel, unser Afrika-Korps-Minister, macht aus der Entwicklungshilfe eine stille Hilfe für alte Kameraden. Ja. Und nachdem sich aber Leistung richtigerweise lohnen muss, so rutscht die FDP von 15 auf 11, 8, 6 Prozent runter. Wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr die erste Partei, die in Berlin regiert, obwohl es unter 5 Prozent ist. 10 Jahre will er regieren, der Herr Westerwelle. Oh mei, wenn ihr alle miteinander mit einem Saustall so weitermacht, dann glänzt ihr nicht einmal für 365 Tage. Und darum dreht er jetzt durch, der Herr Guido, und schwingt seine sozialpolitische Abrissbirne. Alle Hartz-IV-Empfänger sammelt er in den leeren, verblühten Landschaften zwischen Usedom und dem Riesengebirge. Drumherum ein Stacheldraht, haben wir schon mal gehabt. Dann gibt's jeden Tag eine Wassersuppe und ein Kantenbrot. Statt Heizkostenzuschuss gibt's von Sarrazins Winterhilfswerk 2 Pullover. Und über dem Eingang steht, bewacht von neoliberalen Ichlingen im Gelbhemd in eisernen Lettern, Leistung muss sich wieder lohnen. Zitat. Jeder Bewohner Bayerns, der arbeitsunfähig ist oder dem keine Arbeit vermittelt werden kann, hat ein Recht auf Fürsorge. Artikel 168 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung.
Kompott Nummer 201. Unpapstend. Hallo und herzlich willkommen zum 201. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 19. März 2010, aufgenommen habe. It is 13. Jawohl, ja. Nein, das habe ich gerade nicht getimt, aber ich habe aufs Display geguckt. Heute war es erstaunlich warm, was ich mal richtig positiv finde, der Frühling könnte glatt kommen. Inhalte hätten wir da erstmal den Bruder Barnabas, der nach seinem Auftritt am Nockerberg, war es glaube ich, Lechenberg, Nockerberg, irgendwie sowas rausgeflogen ist, weil das sagt man ja nicht. Kritik am geheiligten Guido. Aber ich nicht weiß, was die Leute haben. Er hat doch irgendwo recht. Ja, er ist böse und hat eigentlich den Goldwin gezogen und damit verloren. Aber uneigentlich hat er recht. Ansonsten gibt es heute auch als einen großen Aufreger einen, nennen wir ihn mal Ratzinger, weil so hieß er, bevor er sich jetzt anders genannt hat, der dabei erwischt wurde, dass er bei einem Missbrauchsfall ein wenig involvierter war, als er bisher jemals zugegeben hat. Nämlich, der hat einer Versetzung eines Pedopriesters zugestimmt. Ansonsten gibt es natürlich auch wieder die Brüllwelle. Natürlich, der ist ja nicht plötzlich still geworden, dem hat ja niemand die Zunge rausoperiert. Meldungen aus dem All etc., Mafia und so weiter. Und eine erbauliche Meldung immerhin vom LHC. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 2, die zweite Hälfte der Politik, in der einmal die FDP einen auf Bürgerrechte spielt, Elena nochmal auftaucht, da kann man sich jetzt gegen beschweren. Die FDP auch nochmal auftaucht, die SPD einmal gedreht hat, die Zensurecke wieder auftaucht und mehr. 11 Grad, partly sunnige, cool greetings. Die 11 Grad, die feels liken wie 11, comfort leveln wie 8, Wind macht 28 bis 43 km/h aus dem Southwest. Und Sonnenaufgang war 6.25 Uhr. Sonnenuntergang ist 18.29 Uhr. Interessiert zwar keinen, aber steht da. Ja, so, Da bin ich wieder. Mit, man glaubt, das kommt mit Inhalten. Als wir da hätten. Der Gartenzwerg, der wirft nämlich raus. Und zwar hat Verteidigungsminister Karl Theodor Wilhelm zu Wilhelm, guten Zwerg, in der Kunduz-Affäre einen weiteren General entlassen. Der 54-jährige Brigadegeneral Henning Harrs sei bereits vor einer Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden, teilt das Verteidigungsministerium mit und bestätigt damit einen Bericht des Tagesspiegels. Nach Informationen der Zeitung fragte Harrs in dem Brief an den Minister nach den Gründen für die Entlassung von Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhahn und nach Gartenzwergs Einschätzung des Bombardements von Kunduz. Und weil das ja nicht geht, an der obersten Heeresleitung irgendwie auch nur ansatzweise Kritik zu üben, musste der Mann sofort fristlos in den Ruhestand geschoben werden. Na, wo kommen wir denn auch hin, wenn die braven Soldaten nicht brav alle Befehle ausführen? Selber denken, verboten. Aber hey. So, dann spielt die FDP auf Bürgerrechte. Bisschen unglaubwürdig, weil die wären jetzt gegen den elektronischen Personalausweis und gegen Elena, weil die Pilz ist wohl irgendwie aufgewacht und findet, EPA ist zu missbrauchbar und Elena sei auch zu neugierig. Fällt ihr nur ein bisschen spät auf, fällt mir dazu ein, hat zumindest die Neue Osnabrücker Zeitung laut Tagesschau berichtet. Und ja, das fragt man sich dann schon so, ja, aber ansonsten ist der Frau immer noch alles gut, ja. Weil gegen den Datenbrief ist sie ja vegan, weil das würde ja Bürokratie verursachen. Na, also so Kategorie glaubwürdig geht ein bisschen anders, aber hey. Habe ich mich am Samstag reingeklappt. Dann hat Heise dazu auch noch eine Meldung. Spitzenpolitiker der Liberalen machen im Lichte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung gegen den elektronischen Entgeltnachweis Elena mobil. Die FDP wolle das System, mit dem monatliche Gehaltsabrechnungen und andere persönliche Daten von Arbeitnehmern in einem zentralen Register bei der Deutschen Rentenversicherung gespeichert werden, sollen kippen. Was heißt hier sollen? 35 Millionen Datensätze haben sie schon. Kündigten FDP-Fraktionsvize Gisela Pilz und der parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen Christian Arendt gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung an. Mit Elena drohe die lückenlose Dokumentation des Alltags aller Berufstätigen, warnte Arendt laut dem Bericht. Jo. Das hat euch doch bisher noch nicht gekümmert. Außerdem soll das doch Bürokratie abschaffen. Und was Bürokratie abschafft, das muss doch gut sein. Per Definition. Was wird das hier hinten eigentlich? Ich muss das nicht verstehen. Nein. Der Staat dürfe aber nicht verdachtsunabhängig etwa Informationen erheben, wann ein Arbeitnehmer gestreikt habe und wann er oder seine Kinder krank gewesen seien. Ach nicht? Aber das dient doch der Bürokratiereduzierung. Nee, ich gehe da jetzt nicht lang. Nicht, solange da der Trecker da rumträgt. Generell lesen die beiden FDP-Politiker das Urteil aus Karlsruhe als Aufforderung an die Politik, sich mit der Datensammelwut zurückzunehmen. Bundesregierung und Bundestag müssten die klaren Feststellungen des Verfassungsgerichts ernst nehmen und ein neues Datenbewusstsein schaffen. Ja, ach, fällt mir dazu spontan ein. Fällt Ihnen vor allen Dingen irgendwie arg spät auf, aber ja. Irgendwer hat denen dann nochmal verraten, dass sie übrigens, wenn sie doch irgendwie Datenschutz hochhalten wollen, vielleicht auch mal was tun müssten dafür und nicht immer nur heiße Luft von sich geben. Ist das nicht da hinten genau da, wo ich eigentlich sonst langlaufe? Ja. Gut, laufe ich da hinten nicht lang. Die Industrie, nämlich Teletrust, die will den EPA aber. Die weisen nämlich jetzt auf die Teletrust e.V. natürlich, weist jetzt auf die Vorteile hin, die das Dokument seiner Auffassung nach hat. Mitglieder des Vereins sind viele deutsche IT-Sicherheitsfirmen, unter anderem Trustkenter wie Trust und TC Trustkenter sowie das Bundeskriminelle Amt und das BSI. Oder anders ausgedrückt, genau die Leute, die ein aktives Interesse daran haben, dass sie mit dem lustigen EPA die Leute dann noch besser überwachen können. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Und natürlich die Firmen, die den Scheiß verkaufen. Alles so wirklich total überraschend. Könnte ja keiner mit rechnen, dass die dann tatsächlich dafür sind. Aber ja. Also Teletrust hebt dann die Authentifizierungsfunktion des elektronischen Ausweises hervor. Man begrüßte, dass die Bundesrepublik mit dem neuen Personalausweis eine So, wo war ich, als der Hund angefangen hat zu bellen? Hebt die Authentifizierungsfunktion des elektronischen Ausweises hervor. Man begrüße, dass die Bundesrepublik mit dem neuen Personalausweis eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, die den Identitätsnachweis und die Authentifikation im Internet für die Bundesbürger wesentlich sicherer macht. Das gewährleistet sehr sichere Kryptografieprotokolle zwischen dem Sicherheitschip auf dem elektronischen Personalausweis und einem Sicherheitsmodul der verifizierenden Stelle, zum Beispiel einem Online-Online-Dienst. Ja, nur dass so Sicherheitsfunktionen nach 10 Jahren durchaus oder in der Vergangenheit so manche Sicherheitsfunktion nach 10 Jahren ziemlich kaputt war. Der Ausweis allerdings genau für 10 Jahre immer ausgestellt wird und wenn man dann nicht alle 2 Jahre sich einen neuen holen will, dann supi, wird da also zu gut Deutsch Technik verwendet, die schon seit Jahren geknackt ist. Aber ja, und datenschutzrechtliche Bedenken gibt es natürlich überhaupt gar nicht, denn die Bürger seien vor unberechtigten Zugriffen auf die Ausweisdaten geschützt. Wenn wir das euch sagen, dann ist das so. Habe ich mir da am Dienstag einfach mal reingeklappt. So, Elena, der AK-Vorrat und der Füllbutt haben eine Verfassungsbeschwerde gegen den sogenannten elektronischen Entgeltnachweis angekündigt. Und ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherungsbeschwerde kann man auch da mitmachen. Muss man online ein paar Daten eintragen, dann muss man ein Stück Papier ausdrucken. Das ist der Teil, an dem es bei mir immer hapert. Muss das unterschreiben und muss das per Post an die Anwälte verschicken. Und auch da ist dann wieder große Massenbeschwerde. Wie war das? Irgendwas jenseits 10.000 Unterschriften haben sie wohl schon. Aber ja. Irgendwie nervt das da links. Dreh ich einfach um. So, die einzige Voraussetzung ist, dass man tatsächlich irgendwie beschäftigter sein muss. Na, weil wenn man nicht davon betroffen ist, dann wird das echt schwer, dagegen zu klagen. Aber ja. Und Zeit ist bis, wie war das, 1. April ist das Ding in Kraft getreten. Also bis dahin muss die Verfassungsbeschwerde eingereicht sein. Sonst ist die Jahresfrist halt rum. So, dann gibt's da das Auskunftsrecht. Das hatte ich ja vor Ewigkeiten schon mal irgendwie im Podcast, nachdem Fefe das ausgebuddelt hatte. Aber da gibt's noch ein schmackhaftes Detail. Weil Udo the Lawblock Vetter weist nämlich darauf hin, dass es da ja so die Bundesdatenschutzgesetzregelung gibt, die sagt, man hat Auskunft zu bekommen. Da gibt es keine Sonderregelung für und wenn wir zu blöd sind, die Auskunftsfunktion zu implementieren, müssen wir keine Auskunft geben, sondern in dem Gesetz steht drin, wer Daten speichert, muss Auskunft darüber geben. Punkt. Elena speichert Daten, bekanntlich, und ist aber nicht in der Lage, Auskunft zu erteilen. Das ist also juristisch angreifbar, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auf diese Auskunft haben die Betroffenen allerdings nicht nur Anspruch nach dem Gesetz. Dieses Auskunftsrecht ist vielmehr ein Ausfluss des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Hier maßt sich also eine Behörde wieder einmal an, ein Gesetz nicht anzuwenden und verletzt sie damit auch gleichzeitig das Grundrecht der betroffenen Bürger. Schreibt R.A. Stadler richtigerweise. Na, oder anders ausgedrückt, da gibt es durchaus guten Grund zu der Annahme, dass man den verantwortlichen Behörden da tatsächlich auch noch neue Körperöffnungen reißen kann. Oder den Verantwortlichen in den Behörden. Na, weil das geht nicht. Das Gesetz sagt, man hat ein Auskunftsrecht. Wer also Daten von mir speichert, ist gesetzlich verpflichtet, mir Auskunft zu geben. Wenn der das aus irgendwelchen Gründen nicht tut, dann kann ich auf den niederregnen mit dem Datenschutzbeauftragter. Und im Zweifelsfall müsste das da schon scharf sein. Und ja, das wäre dann im Zweifelsfall auch mal ganz interessant zu gucken, wie sie denn dann reagieren. Ja, dann haben sie halt nichts zu speichern, wenn sie nicht Auskunft geben können. Sollen sie die Daten irgendwo, keine Ahnung, ausdrucken? Ausdrucken und irgendwo einlagern. So, dann gibt's aus Frankreich einen Untersuchungsbericht zur Selbstmordserie beim französischen Telekom-Riesen France Telekom, der schwere Vorwürfe gegen die mittlerweile abgelöste Konzernspitze erhebt. Der ehemalige Telekom-Chef Didier Lombard und 2 weitere Top-Manager sollen demnach das Leben der Beschäftigten mit ihrer Unternehmenspolitik unmittelbar in Gefahr gebracht haben. Die Gewerbeaufsicht schreibt in einem Bericht an die Justiz unter anderem von Mobbingmethoden. Auf Warnungen von Gewerkschaften, Betriebsärzten und Krankenkassen sei völlig unzureichend reagiert worden, berichtet die Tageszeitung Le Parisien, der Bericht zugespielt wurde, laut Heise-Ticker. Die Selbstmordserie unter Mitarbeitern von France Telekom hatte zuletzt sogar die Regierung in Paris auf den Plan gerufen. Die forderte das Unternehmen nachdrücklich auf, behutsamer mit seinen Mitarbeitern umzugehen. Seit 2008 nahmen sich nach Gewerkschaftsangaben mehr als 30 Mitarbeiter das Leben. Da gibt es dann noch eine Follow-up-Meldung von gestern. Da gibt es nämlich Ermittlungen. Die französische Justiz hat jetzt erstmals Ermittlungen gegen das Unternehmen aufgenommen. Es werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft in Ort, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Neben dem Telekom-Unternehmen ist auch der Chef der Niederlassung im Visier, wo sich im vergangenen August ein Techniker das Leben genommen hatte. Der Mann hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er die Arbeitsbedingungen als Grund für seine Taten nannte. Nach Angaben des Unternehmens haben sich in den vergangenen beiden Jahren 32 Beschäftigte von France Telekom das Leben genommen. Gewerkschaften gehen von höheren Zahlen aus. Ein kürzlich veröffentlichter Untersuchungsbericht erhebt schwere Vorwürfe und so weiter etc. pp. Ja, so, dann gibt's Neues aus dem Terror. Da gab's, muss ich gucken, Samstag gab's da die Meldung, ein LKI-Damann arbeitete in US-Atomkraftwerken. Schlimm, Atombombe. Nö, Washington, ein im Jemen verhaftetes, mutmaßliches früheres Mitglied der Al-Qaida, hat jahrelang in amerikanischen Atomkraftwerken gearbeitet. Es handelt sich um einen 26-jährigen US-Bürger, der im Jemen wegen Al-Qaida-Kontakten festgenommen wurde. Allerdings geht die amerikanische Atomaufsicht laut Medienberichten nicht davon aus, dass der Mann in den Atomkraftwerken Zugang zu sensiblem Material hatte. Nach Angaben der Aufsichtsbehörden war er mit routinemäßigen Wartungsarbeiten beschäftigt. Na, da frage ich mich, haben die da überhaupt keine Kontrollen oder warum sollen sie da jetzt Angst vor jemandem haben, der in einem Atomkraftwerk arbeitet? Heißt arbeiten in einem Atomkraftwerk, dass man gleich A-Bomben bauen kann? Also nach meinem naiven Verständnis müsste das doch auffallen, wenn der irgendetwas Böses täte. Keine Ahnung, ein AKW in die Luft jagen dürfte im Zweifelsfall nicht einfach genug sein. Und irgendwelches Zeug da mitnehmen sollte noch viel schwieriger sein. Also von daher, was soll die Meldung? Möchte da jemand Angst verbreiten? Wenn ja, wozu? Na, also... So, dann gibt's einen Denkzettel für Sarkozys Regierungslager. Da waren nämlich Kommunalwahlen und wie es aussieht, hat er eine heftige Niederlage erlebt. In der ersten Runde der Regionalwahlen kam die konservative UMP nach ersten Prognosen nur auf 26,7% der Stimmen. Sie geht damit nahezu chancenlos in die zweite Runde in einer Woche. Die Sozialistische Partei und andere linke Gruppen holen bei einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung zusammen mehr als 50%. Holten. Steht da doch. Gab es eine geplante Absägung davon, dass der IQWiG-Chef Sawicki abgesägt wurde. Hatte ich ja seinerzeit auch im Podcast mal berichtet. IQWiG ist das, Institut zur Gesundheit, zur Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen, irgendwie soweit. Und den hat die FDP abgesägt. Und da hatte Spon dann den interessanten Bericht, dass da... Ja, wenn man da mal genau hinguckt, stellt man fest, dass ungefähr an dem Tag, als Rösler als Minister vereidigt wurde, die da Berater haben kommen lassen für 20.000 Öcken, die dann sämtliche Unterlagen durchgeforstet haben, ob man irgendwo Dreck finden kann, mit dem man auf was Sawicki schmeißen kann. Und oh Überraschung, sie haben was gefunden. Nämlich, er hatte irgendwie den Fehler gemacht, dass er bei seinem Privatauto, was er genutzt hat für Dienstfahrten, weil er den Dienstwagen mit Chauffeur nicht unbedingt haben wollte, bei dem Privatauto jedenfalls, was er da genutzt hat, da hat er wohl irgendwie 2 oder 3 oder 4, also auf jeden Fall irgendwie Handvoll Abrechnungen eingereicht, die er nicht hätte einreichen dürfen. Und als er sich dann später einen Leasingwagen genommen hatte, der übrigens seit 2007 in diversen, oder nein, seit 2005 in diversen Haushalten drin stand. Das ging ja gar nicht, weil Leasingwagen ist ja so super teuer. Ne, der wollte nicht den Dienstwagen mit Chauffeur und hat einen Leasingwagen genommen. Und Leasingwagen geht ja mal gar nicht. Also blub, fällt mir dazu spontan ein. Na, also die haben zu gut Deutsch sofort, als Rösler Minister wurde, haben sie angefangen, nach Dreck zu suchen, mit dem sie werfen können. It's a little transparent, don't you think? Na, dann gibt's halb rückwärts. FDP spricht von schrittweiser Steuerreform. Berlin in der Debatte um Steuerentlastungen nimmt die FDP jetzt den Fuß vom Gas. Politiker der Liberalen sprachen sich in Zeitungsinterviews dafür aus, schrittweise vorzugehen. Finanzexperte Volker Wissing zeigte sich hinsichtlich Zeitpunkt und Stufentarif flexibel, solange sich die Entlastung noch in dieser Wahlperiode voll auswirkt. Weil man will ja pünktlich zur nächsten Wahl wiedergewählt werden können. Na, weil die Bürger ja völlig vergessen haben, was für Arschlöcher man denn da so... Aber ja... Ich meine, wenn Guido bis dahin weiterbrüllt, dann wird es echt schwer, irgendwas zu vergessen. Vorstandsmitglied Kubicki sagte, herausgearbeitet werden müsste, dass Gesundheits- und Steuerreformen nicht auf einen Schlag zu Erleichterungen bei den Bürgern führen werden. Ach, wirklich? Ernsthaft? Wer hätte denn damit gerechnet? Der Hund guckt doof. So, dann gibt es ein Kopfpauschälchen. Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler, FDP, will nach Informationen der Potsdamer Märkischen Allgemeinen vom Montag für die gesetzliche Krankenversicherung 2011 eine zusätzliche Kopfpauschale von voraussichtlich 29 Euro im Monat einführen. Dieser einkommensunabhängige Festbetrag müsste von jedem Versicherten neben den Beiträgen gezahlt werden. Zugleich soll aber der 2005 eingeführte Zusatzbeitrag der Arbeitnehmer in Höhe von 0,9% wieder entfallen. Aha. Also bei wem 1% der beitragspflichtigen Gehaltseinnahmen mehr als 30 Euro ausmachen, der hat dann Glück. Und bei denen das deutlich weniger ausmacht, der hat dann Pech. Der legt nämlich noch drauf. Was ja das Konzept einer Kopfpauschale ist. Na, weil wo kämen wir denn hin, wenn die Leute nach dem bezahlen müssten, was sie denn so verdienen? Wir wollen ja schließlich, dass die Reichen genauso wenig bezahlen wie die Armen. Und dann da noch irgendwie mit Steuergeldern oben drauflegen. Also das wird jetzt großer Dreck, vor allen Dingen, wenn das pro Kopf tatsächlich pro Kopf meint. Also auch pro Familienversichertem, die ja bisher null Beiträge zahlen müssen. Dann wird das noch spannend. Dann liegen da nämlich ganz viele Leute ganz ordentlich drauf. Abgesehen von der Kopfpauschale würden die verbleibenden einkommensabhängigen Beiträge für die Krankenkassen dann wieder paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert. Ja, dann tut man so, als wäre das wieder paritätisch, ist aber nicht paritätisch, wenn man da die Kopfpauschale drauflegt, da ist ja da überhaupt nichts paritätisch bei. Na, man könnte das Ding jetzt einmal zerlegen in die Hälfte und sagen, eine Hälfte zahlt der Arbeitgeber 15 Euro und 14 Euro zahlt der Arbeitnehmer. Aber nein, das wollen wir ja nicht. Arbeitgeber haben gefälligst entlastet zu werden und Steuersenkungen. Ja, also im Wesentlichen, offiziell wollen sie übrigens die Zahlen nicht zugeben. Ne? Also da würde man ja noch arbeiten und dann hat sich irgendwie das lustige Gremium zusammengesetzt und im Moment sieht es danach aus, dass aus einer Kopfpauschale erstmal so nicht richtig viel wird. Und dann Westerbrülle fordert Parteien zu Zurückhaltung auf Guido Westerwelle geht in die Offensive. Der Außenminister hat die anderen Parteien aufgefordert, während seiner Auslandsreisen künftig auf Kritik an ihm zu verzichten. Warum? Wenn er gerade auf den Auslandsreisen rumbrüllt, wenn er auf den Auslandsreisen da seine Vetternwirtschaft betreibt, dann soll man ihn nicht kritisieren, weil er im Ausland ist? Hallo? Natürlich! Soll er halt nicht mit Leuten verreisen, bei denen man den Eindruck gewinnen kann, dass er einfach schlicht und ergreifend nur gekauft ist. Aber ja. Bla 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 bla. Westerbrülle hielt der Opposition vor, mit zweierlei Maß zu messen. Die Einladungspraxis, die ihm vorgeworfen werde, sei bei seinem Vorgänger Frank-Walter Steinmeier völlig kritiklos hingenommen worden, sagte Westerwelle in Berlin. Ja, und? Die anderen haben das aber auch alle immer gemacht. Aha, ja, jetzt hier Butter bei die Fische, konkrete. Na, hier, mal, zack. Hast du damals mal gesagt, das ist böse? Nein? Warum nicht? Ach, weil du der Meinung bist, dass Vetternwirtschaft immer schon richtig war, ja? Geh doch weg. Mann, Westerbrülle, du nervst. So, dann will die FDP Alternativen zu Röslers Kopfpauschale von der CSU haben? Weil die CSU müsse einen Alternativvorschlag machen, wenn sie die Pläne von Gesundheitsminister Philipp Rösler in Sachen Kopfpauschale ablehnten. Wie wäre es mit, wir lassen das System so, wie es ist? Nein? Wäre das zu einfach? Oder wir tun mal irgendwie was, um an der Kostenseite zu drehen und nicht immer nur an der Einnahmenseite rumzuschrauben. Nein? Auch das nicht? Ja, dann weiß ich auch nicht. Na, also, ja. Dann Bahnsicherheit. Die Bahn stockt jetzt nämlich Sicherheitspersonal auf. Die Bahn sagt Gewalt und Vandalismus den Kampf an. Dazu stockt der Konzern sein Sicherheitspersonal in Zügen und Bahnhöfen aus. In Ballungsräumen sollen schrittweise 150 zusätzliche Kräfte eingesetzt werden. Wow, ganze 150. Das heißt, pro Großstadt gibt es dann 2 mehr. Wenn die dann noch Schichtarbeit machen, gibt es also pro Schicht vielleicht irgendwie einen halben mehr. Na, das ist ja mal gar nichts. Hallo? Dann die SPD hat bei Hartz gewendet. Die Korrekturen, die nämlich dann so aussehen, dass Sigi Pop mitgeteilt hat, ein Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde will man jetzt haben. Außerdem will die SPD das Arbeitslosengeld 1 künftig wieder länger als 12 Monate lang zahlen, wenn dafür eine Fortbildung absolviert wird. Außerdem zu spät, mal ganz davon abgesehen, dass die SPD so eine Vorschläge komischerweise immer nur dann macht, wenn sie nicht an der Regierung beteiligt ist oder anders ausgedrückt, wenn sie genau weiß, dass die Vorschläge niemals umgesetzt werden. Na, warum macht die SPD so eine Vorschläge nicht, wenn sie auch mal an der Regierung ist? Na, da wird es vielleicht schon einen Grund haben. Dann hat Gabriel die Korrekturen verteidigt, weil es müsse wieder Fairness herrschen. Und wer arbeiten gehe, müsse dafür auch anständig Geld bekommen. Und normale Arbeitsplätze werden nämlich Schritt für Schritt vernichtet worden sein. Ach, ja, da habt ihr bei Hartz IV aber schön mitgeholfen dran, ne? Einerseits zu sagen, also wer nicht arbeitet, wer nicht bereit ist, einen Job, egal welchen Job, zu egal welcher Bezahlung anzunehmen, der muss halt verhungern. Und auf der anderen Seite dann zu sagen, ja, aber dass die Leute jetzt alle nur Mindestlöhne bezahlt bekommen, das geht ja mal gar nicht. Hallo? Wie wäre es mal damit, erstmal zuzugeben, ja, das war scheiße. Won't happen. Ever again. Solange ihr sowas nicht sagt, seid ihr einfach schlicht und ergreifend unglaubwürdig, Pfeifern. Aber hey, no. Wer hat denn den Scheiß zu verantworten? Ich könnte jetzt den Gernot Hassknecht nochmal aus dem Hut zaubern. Ja, wer hat den Scheiß verbrochen? Euer besoffener Gerhard, ne? Zensur saß übrigens dagegen, weil das Papier sei enttäuschend. Die SPD bietet keine moderne Arbeitsmarktpolitik. Diese müsse Wege aufzeigen, wie Menschen aus der Arbeitsmarktpolitik rauskommen und nicht, wie sie möglichst komfortabel drinbleiben, sagte die Ministerin. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, ob irgendwer der Frau vielleicht auch nochmal die "Aber es gibt doch Vollbeschäftigung für alle" mal abnehmen kann, weil es gibt keine Vollbeschäftigung für alle. Gibt es nicht. Gab es seit wie lange nicht mehr? Und wie unwahrscheinlich ist es, dass das jemals noch geben wird, es sei denn, wir reduzieren die Bevölkerung der Bundesrepublik um, sagen wir, 10 Millionen? Na, dann hätte man eine übersichtliche Chance, dass es eine Vollbeschäftigung geben könnte. Weil 6 oder 7 Millionen reicht da dann schon eventuell nicht mehr. Aber hey, Dann hatte ich letzte Woche ja die Geschichte, dass der hessische Innenblub Bouffier da irgendwie jemanden als Polizeipräsidenten ernannt hat, wo das Gericht ihm verboten hat, den als Polizeipräsident zu ernennen. Jetzt ist Bouffier bereit, der Opposition im hessischen Landtag Einsicht in die Akten zum Auswahlverfahren für den Chefposten zu geben. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum nur der Opposition? Soll er das Zeug doch einfach mal öffentlich im Sinne von öffentlich machen und nicht nur so tun, als ob? Aber ja. Dann Schwafazin darf übrigens bleiben. Der wegen seiner abfälligen Äußerungen über Einwanderer kritisierte Berliner Ex-Finanzsenator und heutige Bundesbankvorstand Thilo Brulazin-Sarrazin darf in der SPD bleiben. Entschied die Landesschiedskommission der Berliner SPD, wie die Partei am Montag mitteilte. Sarrazin habe sich nicht rassistisch geäußert und auch nicht gegen die Parteisatzung verstoßen. Aha, also in der SPD darf man rumbrüllen, dass alle Türken doof sind. Weil da hatte ich irgendwo noch gelesen, so ja die Begründung, warum das jetzt nicht rassistisch sei, war, dass er ja nicht gegen alle gepöbelt hätte, sondern nur gegen bestimmte Volksgruppen. Aha, wenn man jetzt also sagt, alle Juden sind scheiße, dann ist das nicht rassistisch. Interessantes Verständnis. Sehr interessantes Verständnis. Ja, also Sarrazin darf bleiben, von daher, hey, noch ein Grund mehr, diese Partei nicht zu wählen. Seine provozierenden Äußerungen seien sicherlich problematisch, doch sie können zeitgleich auch nützlich sein, hieß es in der Begründung. Lustig. Ja, Kopftuchmädchen, ist nützlich. Inwiefern ist das nützlich? Sehe ich irgendwie nicht. Aber hey, also wie gesagt, die SPD möchte nicht gewählt werden. Nur nochmal fürs Protokoll. So, dann gab es WikiLeaks Kill, hatte ich bei Fefe geklaut. Die haben nämlich ein Secret No-Forn-Dokument veröffentlicht, was im Wesentlichen heißt, das darf kein Ausländer sehen. Das haben die jedenfalls veröffentlicht, wo drinne stand, dass die US-Geheimdienste wohl irgendwie krampfhaft nach Möglichkeiten gesucht hätten, WikiLeaks zu killen. Indem sie nämlich irgendwelche Dokumente da einschleusen. Ist ihnen aber irgendwie offensichtlich nicht gelungen. Schade aber auch. Ja. Genau, sie wollten Whistleblower ausgraben. So richtig erfolgreich war das offensichtlich nicht. Zu schade. So, dann gab es Exportkritik, nämlich die französische Finanzministerin Christine Lagarde, die hat mal darauf hingewiesen, dass es diversen europäischen Ländern scheiße geht, weil die vielleicht auch schlicht und ergreifend mehr aus Deutschland kaufen, als sie nach Deutschland schicken. Jetzt ist übrigens 11 Uhr. Und ja, das ist ja deutsche Politik, ne? Hier von wegen, wir sind ja eine reine Exportwirtschaft, ne? Also Innenwirtschaft gibt es ja gar nicht, aber Export ist ja ganz toll. Und dass so Geschichten dann eben auch durch nicht vorhandene Mindestlöhne gefördert werden, da weist also die französische Finanzministerin drauf hin. Und das in einer Art und Weise, die nahelegt, dass sie auch als Außenministerin durchaus geeignet wäre. Ja, und im Gegensatz zu Westerbrülle auch nicht in einem Ton, der irgendwie als diffamierend wirken muss. Aber ja. Und Günther Oettinger hält diesen Vorwurf allerdings für ungerechtfertigt. In Europa benötigen wir mehr Reformen, wie sie in Deutschland gemacht worden sind. Genau, ja. Alle kein Mindestlohn mehr, alle am besten irgendwie am Existenzminimum leben. Das ist toll, bis auf irgendwie die Leistungsträger, die dann allerdings auch noch von Steuerzahlungen entlastet werden müssen. Na, das geht ja mal gar nicht, dass die noch Steuern zahlen. Na, also im Wesentlichen ist da die berechtigte Anmerkung, dass es unter anderem Griechenland deswegen so beschissen geht, weil die mehr aus Deutschland kaufen, als sie überhaupt irgendwohin exportieren. Und ja, um das zu finanzieren, bei wem wohl Schulden aufnehmen? Na, wer hat wohl ein Interesse daran, dass Griechenland nicht einfach in die Staatspleite rutscht? Ja, auch unter anderem die Banken. Ja, schön. Gab es am Dienstag diese Meldung. Dann, die Lehman-Brüder sollen wiederbelebt werden. Anderthalb Jahre nach ihrem Zusammenbruch hatte die Investmentbank Lehman Brothers wieder eine Zukunft vor sich. Brothers ist übrigens die freie Aussprache von Brothers. Ein Restrukturierungsplan sieht die Gründung eines Unternehmens namens Lamco vor. Das Papier wurde heute beim Insolvenzgericht in New York vorgelegt. Die neue Firma soll die verbliebenen Vermögenswerte verwalten. Außerdem kümmert sich Lemko auch um Problemfälle wie etwa gestrauchelte Hedgefonds. Mit der Pleite hatte 2008 hatte Lehman Brothers eine Schockwelle an den Finanzmärkten ausgelöst. Gab es am Dienstag diese Meldung. Dann Vorratsdatenspeicherung dauert noch, weil Leuthäuser Schnarrenberger hat jetzt gesagt, also vor der Sommerpause wird das mal gar nichts, weil wir müssen uns erstmal das Urteil durchlesen. Na, und irgendwas hier so von wegen 1:1 abschreiben geht mal auch nicht. Da hat sie recht, fällt mir dazu ein. Es ist vollkommen utopisch, bis zur Sommerpause eine neue Regelung zu erwarten. So funktioniert seriöse Gesetzgebung nicht. Und dann betonte sie, wir arbeiten momentan sehr sorgfältig und intensiv an einer grundlegenden Bewertung des Urteils. Es geht um weit mehr, als einige Sätze aus dem Karlsruher Urteil in ein Gesetz zu schreiben. Zu klären sind schwierige Fragen wie die der Datensicherheit und Speicherung sowie der Grenzen für den staatlichen Zugriff. Das ist eine sehr umfangreiche Aufgabe, für die ich mir keinen Zeitplan diktieren lasse. Außerdem wies sie darauf hin, dass ja die EU-Richtlinie auch gerade noch überprüft werden soll. Also zu gut Deutsch, sie will abwarten, bis die Überprüfung durch ist. Und dann vielleicht nochmal was rausrücken. Was ja richtig rum ist. Ne? Nicht erst jetzt mal irgendwie schnell was hinrotzen, nur um dann festzustellen, dass die EU-Richtlinie weg ist. Aber hey, wenn man das Gesetz schon mal fertig hat, dann kann man es auch fertig verabschieden. Na, mal ganz davon abgesehen, dass sich ja die FDP damit dann auch schlicht und ergreifend unglaubwürdig machen würde. Nicht, dass die FDP nicht ohnehin schon unglaubwürdig genug wäre, aber nur so ein bisschen mehr Unglaubwürdigkeit kann ja nicht schaden, so ungefähr. Aber ja, habe ich mir am Mittwoch reingeklappt. Dann gibt's Neues aus der Zensurecke. Das BKA ist nämlich gegen das Löschen, weil offizielle Argumentation ist, dass, naja, also wenn wir jetzt Inhalte da irgendwo löschen lassen, dann ist das ja für die Täter ganz einfach, die irgendwo anders wieder auftauchen zu lassen. Aha. Und inwiefern ist das ein Argument, dass Sperren da irgendetwas hilft? Beim Sperren muss ich noch nicht mal mehr den Server irgendwohin umziehen, sondern es reicht, dem einen neuen DNS-Eintrag zuzulegen. oder den DNS-Eintrag zu wechseln. Hallo? Na, also das Bundeskriminelle Amt hat dann auch nochmal verbreitet, da gab es irgendwie zwei interessante Sitzungen im Bundestag, eine fraktionsoffene Sitzung der christlich zensierenden Union. Fraktionsoffen ist nicht das, wonach es klingt, sondern fraktionsoffen heißt, wenn ich in der Fraktion ist, darf da nicht rein. Zu gut Deutsch, das war eine nicht öffentliche. Und das zweite war eine ziemlich zur gleichen Zeit stattfindende Sitzung der FDP, die im Wesentlichen auch nur gesagt haben, dass sie also jetzt mit dem Zustand jetzt ganz happy sind. So von wegen das Gesetz abschaffen, das wollen sie nicht. Wäre mal interessant rauszufinden, warum sie jetzt das Gesetz eigentlich nicht abschaffen wollen. Also weil einführen wollten sie es damals auch nicht. War zumindest damals das offizielle Statement, was sie damals verbreitet haben. Aber hey, na? Und also das Bundeskriminelle Amt, das ist jedenfalls also der Meinung, löschen, das würde ja nicht helfen. Na, was dann rauskommt bei der Evaluation, da darf man sich dann auch schon einigermaßen sicher sein. Dann hatten sie noch irgendwo Zahlen rausgelassen, so von wegen, ja, 50% der kinderpornografischen Inhalte, die sie da, wo sie um Löschung gebeten hätten, die kämen aus USA. Na, da gibt es Länder, da kann man gar nicht löschen lassen. Da gibt es gar keine Gesetze gegen Kinderpornografie. Na, weil USA, das ist ja, na, also die sind so freizügig, da wird ja Sexualität in jeder Art und Weise überall verbreitet. Was? Wie? Da gibt's schon einen Skandal, wenn im Fernsehen mal irgendwie bei einer prominenten Person eine Brustwarze zu sehen ist. Nee, da haben wir nichts von mitgekriegt. Na, und da werden im Fernsehen werden da Kinder vergewaltigt. Hallo? Na? Das ganze Geschwalle von Anno Töff, von Herrn Sosola, von wegen es gäbe Länder, in denen man nicht löschen könne. Turns out, doch. Na, mal ganz davon abgesehen, dass sie irgendwie immer noch drauf bestehen, den langen Dienstweg einzuhalten. Weswegen sie dann, wie war das hier, irgendwie Anzahl Seiten, die nach einer Woche gelöscht waren? Ja, hey, nach einer Woche ist das Schreiben bei euch noch nicht mal mehr aus der Behörde raus. Geschweige denn irgendwo angekommen. Na, und dass ihr eine freundliche Mail schreiben könnt an den Provider. Übrigens, wir haben die Vermutung, dass es da böse Inhalte gibt. Vielleicht mögt ihr mal an die Strafverfolgungsbehörden in eurem Land herantreten und sagen, ihr habt den Eindruck, da könnte etwas Böses sein. Die möge noch mal einen Blick werfen. Nein, auf die Idee, da kommen sie gar nicht. Das dürfen sie ja nicht, wegen, weil, ne, das geht ja gar nicht. Die FDP, die ist dagegen. Da habe ich eine heiße Teilquote. Bundesjustizministerin Sabine Leutheiser-Schnarrenberger, FDP, sprach sich gegen wohlfeile Maßnahmen aus, die nur vortäuschen, das Problem zu lösen. Sperren seien der falsche Ansatz, weil sie mit enormen Kollateralschäden verbunden wären. Deshalb werde jetzt im Rahmen der Teilanwendung des Zugangserschwerungsgesetzes die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizeibehörden und der Einrichtungen der Selbstregulierung der IT-Branche verbessert. Unterspricht die FDP-Politikerin den Regierungsansatz. Parallel werde in der schwarz-gelben Koalition noch diskutiert, ob der Ansatz löschen statt sperren gesetzlich weiter eindeutig klarzustellen sei. Aha. Super. Na? Und dann hat Katharina Scholz, Vorsitzende des Vereins Trotz Allem, also der war ja der Verein für sexualisierter Gewalt unterliegen habenden Frauen oder irgendwie so. Und die ist jedenfalls dafür, sich weg vom Internet hin zur realen Welt zu wenden, weil sexualisierte Gewalt einfach schlicht und ergreifend im echten Leben stattfindet. Und eben nicht im Internet. Ja, ich kann das ausblenden, ich kann die Dokumentation verschwinden lassen, aber dadurch ist die Gewalt immer noch nichts beigekommen, die findet dann immer noch genauso statt, vielleicht sogar noch mehr, wer weiß. Na, aber hey, Teilanwendung ist auch nicht schlecht. Teilanwendung, haha, das Gesetz ist verfassungswidrig, aber hey. So, dann hatte laut Süddeutscher, hatte Schwarz-Gelb den Arsch auf Grundeis und rumgetönt, dass es eine kleinere Version einer Steuerreform demnächst noch vor der NRW-Wahl geben würde. Da haben sie dann allerdings ganz schnell dementiert, das wäre ja gar nicht der Fall. Sondern, ja, die Berichte, die würden ja gar nicht stimmen, weil nach Informationen der dpa sei das falsch. Aus der Spitze von Union und FDP hieß es, die Meldung in der Süddeutschen Zeitung treffe nicht zu, weil man will nämlich noch im März die Zahlen rausbringen. Aber das steht da nicht. Na, also, stimmt nicht. Aha, ja, bisschen dünn die Meldung. Habe ich mir gestern noch rein verklappt. Dann, versehentlich erbarmt, die Bahn erfasste nämlich mehr Mitarbeiterkrankheitsdaten. Bisher bekannt war, dass sie irgendwie in der Sicherheits, in der DB Sicherheit unzulässige Listen über Krankheiten verstaut hatten. Turns out, das war wohl auch noch ein bisschen häufiger der Fall. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum? Krankheitsdaten gehen den Arbeitgeber nichts an. Wie sind die daran gekommen? Wäre mal die spannende Frage. Haben die vielleicht irgendwie eine Krankenversicherung, die sie anzapfen können, wo sie die Daten rausleiten können, weil dann wäre die Krankenversicherung mal schlicht und ergreifend abzuschalten. Oder wie sind die an Informationen gekommen, die eigentlich sonst nur die Krankenkasse und der Arzt hat, aber niemals der Arbeitgeber haben darf? Na, steht da leider nicht. So, und dann gibt's Musik. Und zwar mein amtierendes Stück Lieblingsmusik. Den Namen kann ich nur falsch aussprechen. Ich versuch's einfach mal auf Deutsch. Ich weiß, das ist falsch. Melina Gerges. Kommt irgendwie aus USA und der Name ist iranischen Ursprungs oder irgendwie sowas. Also, da gibt's jedenfalls den Titel More. Und der ist mir kürzlich in die Finger gefallen. Hat sich damit auch schon selbsttätig nominiert, noch mindestens zweimal in Podcast auftauchen zu dürfen. Ist 4 Minuten 32 lang. Im Internet gibt es den irgendwie nur im Podsafe Music Network zu finden. Also ich habe auch nirgendwo eine Stelle gefunden, wo ich Geld in Richtung der Frau werfen kann. Weil sonst hätte ich das getan. Die drei Titel, die ich da habe, also zumindest hier der eine, schon mal der rät dazu, dass man ihn übrigens mit guten Kopfhörern hören möchte. Da sind nämlich besser drin versteckt. Und ich habe festgestellt, dass selbst die kleinen guten Kopfhörer immer noch zu schlecht sind dafür. Aber ja. 3,32 dieser langen Album habe ich übrigens nicht von dem. Steht da nämlich keins drin. So, und danach habe ich aus Neues aus der Anstalt Nummer 32 Pispers und Priol, die sich mit der FDP befassen. In 1,53. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um da hinten Baumstämme durch die Gegend zu fahren. Ich finde ja, das ist ein bisschen aufwendig, aber hey. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Und jetzt viel Spaß mit meinem amtierenden Lieblingslied und Priol und Pispers und der FDP.
Away from giving up. Then you came into my life. All my pain was nullified. You're the one I've been missing. How could I?
Von Aufatmen kann überhaupt keine Rede sein. Wenn Sie uns den Westerwelle hier ins Haus holen, diesen Fitzekanz nicht, hat es das jemals gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik, dass es irgendeinem Politiker gelungen ist, im Amt des Bundesaußenministers unbeliebter zu werden, als er vorher war?
Nein, 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 nein. Diese Leistung ist einmalig. Damit wird der Westerwelle in die Annalen eingehen.
In die was?
Vergessen Sie es einfach.
Nein, das ist fettenlacht, das ist Götting. Vergessen Sie es.
Aber die spätrömische Dekadenz, die hatte mir der Jesuitenschüler Geißler sehr schön über die Ohren gehauen. Haben Sie das mitbekommen?
Ja,
der
ja,
Geißler hat gesagt, die spätrömische Dekadenz bestand darin, dass die Reichen im alten Rom nach ihren fressgelagenen Eselsmilch gebadet haben und dass der Kaiser Caligula am Ende sogar einen Esel zum Konsul ernannt habe. Und insofern stimme der Vergleich von Westerwelle, weil wir ja vor 100 Tagen einen Esel zum Bundesaußenminister gemacht hätten.
Ja, gut, also bis auf, jetzt mal, bis auf die Tatsache, dass der Konsul ein Pferd war, habe ich daran nichts auszusetzen.
Pferd, Esel, Wallach, spätrömische Dekadenz, frühliberale Demenz. Das Faszinierende ist, wann hat ein Politiker zuletzt derart entschlossen gegen den Wind gepisst?
Ja, weiß ich nicht, mich würde ja interessieren, was treibt diesen Mann?
Den treibt er überhaupt nicht, er hat einfach seine letzte Tollwutimpfung geschwänzt.
Ja, gut, und jetzt sitzt er in seiner selbstgebastelten Steuersenkungsfalle und kommt nicht mehr raus. Er hätte auf die alte Weisheit der Dakota-Indianer hören sollen. Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steige ab.
Ruhig, Bauer, ruhig.